Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn, und wieder gibt es eine frische Geschichte aus unserer schönen Stadt. Mit Kaspar Körtler spreche ich heute mit einem Multitalent aus Hahn. Hobbymäßig ist er Musikproduzent und DJ. Hauptberuflich arbeitet er als selbstständiger Tischler in Hahn. Und über sein Handwerk sprechen wir heute etwas genauer. Gerade in Hahn ist das Handwerk oftmals über Generationen fest verankert. Und auch das macht Hahn aus, nämlich dass wir alle möglichen Gewerke vor Ort haben und nutzen können. Wir hören aber auch immer, dass es massive Nachwuchsprobleme gibt. Oder dass es sehr schwer ist, gute Handwerker überhaupt zu bekommen. Das lokale Handwerk möchte ich deshalb immer mal wieder an dieser Stelle zu Wort kommen lassen. Kaspar ist gerade mal 24 Jahre alt und ist begeistert von diesem Beruf. Für ihn war es schnell klar, dass er sich selbstständig machen möchte. Wie ist das mit dir? Beauftragst du Handwerksbetriebe aus Hahn, wenn du etwas verschönern, renovieren oder bauen möchtest? Jetzt gebe ich erstmal weiter an Kaspar und seine Leidenschaft zum Tischlerberuf. Hallo Kaspar, herzlich willkommen im Hahner Podcast.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, ich habe dich kennengelernt. Bei einer Zufallsbegegnung kamen wir ins Gespräch in Hahn an einem netten Abend im Becherhus.
Genau.
Und hast du mal so ein bisschen erzählt, was du so machst. Und du bist ja ein junger Kerl, bist jetzt 24 Jahre alt, Ausbildung zum Tischler gemacht, bist jetzt auch direkt da sozusagen selbstständig geworden. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Und es geht in meinem Podcast viel zu selten eigentlich um das Thema Handwerk. Wirklich eine große Stütze in unserer Gesellschaft. Ich glaube, ohne das Handwerk würde so einiges nicht richtig laufen. Und ich glaube auch gerade so in Hahn und Umgebung, so im Kreis Mettmann, Solingen, so in den autonomen Städten, da ist das Handwerk eben auch irgendwo zu Hause. Also insofern erzähl mal so ein bisschen, wie du überhaupt zum Tischlerhandwerk gekommen bist.
Ja, also es hat eigentlich alles damit angefangen, dass ich in Grün auf der Waldorfschule war. Und daher war ja auch Holzhandwerk ganz normal und Bestandteil des Unterrichtes. Und nach der Schule dachte ich mir, okay, was mache ich? Weil für mich stand schon immer fest, ich möchte was Selbstständiges machen und so mein eigenes Geschäft machen. Und dann habe ich einfach ein Praktikum gemacht in der Tischlerei in Solingen. Und das hat mir gut gefallen. Ja, und dann habe ich die Ausbildung gemacht und dachte mir, jetzt bin ich noch jung, jetzt kann ich das machen.
Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ganz wichtig, du bist jetzt nicht aus so einer traditionellen Tischlerfamilie mit einem selbstständigen Betrieb, wo du so reingewachsen bist, sondern dein erster Kontakt war tatsächlich dann sozusagen die Holzbearbeitung in der Waldorfschule, und das hat dir dann genau. Schon zugesagt, ja?
Ja, genau so war's.
Und dann die Ausbildung gemacht. So, jetzt sagtest du aber, du hattest schon immer den Drang, dich selbstständig zu machen.
Das kommt hauptsächlich durch meinen Vater. Weil ich es nicht anders kenne. Also der ist halt auch sein Leben lang schon selbstständig. Zwar in einem ganz anderen Bereich, aber daher kenne ich das nicht anders. Ich war früher auch immer mit dabei und auch dann mal mit dem Büro oder habe auch ganz früher in der Waldorfschule schon bei ihm gearbeitet. So hat sich das irgendwie entwickelt.
Okay, das war jetzt also nicht der verklärte Blick, so nach dem Motto, Mensch, Brutto gleich netto und dauernd frei, wenn ich frei haben möchte, sondern du wusstest schon, was das heißt, aufgrund der Selbstständigkeit deines Vaters, weil das heißt ja schon einen sehr hohen Einsatz auch an Zeit, ne? Und auch an Ausbildung.
Ja, das war mir vorher bewusst. Also ich wusste schon, okay, wenn ich das mache, worauf ich mich da einlasse. Und das merkt man auch langsam.
Okay, auf der Homepage und bei deinem sehr gut gemachten Instagram-Auftritt, da sieht man, du bist nicht alleine jetzt mit der Firma, ihr macht das zu dritt, glaube ich, aktuell, ne?
Genau, das ist richtig, wir sind zu dritt, alle drei auch Tischler, und einer hat den Meister auch schon fertig. Und ja, wir sind im Prinzip aktuell alle selber selbstständig, arbeiten aber komplett zusammen, und in Zukunft ist halt sowas wie eine GmbH geplant.
Okay, also was mich total wundert, und das hat mich auch an dieser Podcast-Folge gereizt, weil ihr alle drei so junge Kerle seid. Ihr seid ja alle so Mitte 20.
Ja, ist richtig.
So, und ja, das ist auch eher ungewöhnlich, ne? Ich denke mal, normalerweise ist es auch so, naja, dann fängt man nach der Ausbildung irgendwo an, dann macht man da, ich weiß gar nicht, so Gesellenbrief oder sowas, kannst du dir auch gleich nochmal erzählen, dann mit 30 sagt man irgendwann, ach ja, Meister könnte ich mir auch vorstellen, das kostet dann auch Geld, ne? Meisterausbildung kostet ja schon ein paar Scheine. Und dann macht man dann irgendwann in Form einer Existenzgründung, traut man sich dann mal so in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ihr seid so, hey, komm, cool, wir machen das jetzt mal direkt. Das ist doch eher ungewöhnlich, oder?
Also ich kriege es mit vom Umfeld her, dass es eher ungewöhnlich ist. Das war halt ein Zufall. Also der eine, der ist mein bester Freund, den kenne ich schon seit dem Kindergarten. Und wir hatten schon zusammen immer diese Leidenschaft dafür. Und den anderen habe ich halt durch meine Ausbildung kennengelernt. Er war da schon im Betrieb und dann hat sich das so zu einer sehr guten Freundschaft entwickelt und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das machen.
Okay. Du bist jetzt gebürtiger Hahner, bist glaube ich einer der letzten gebürtigen Hahner, ne, mit 24 Jahren. Ich
glaub, ja, kann man so sagen.
Viel mehr kam dann nicht mehr in Hahn zur Welt, da gab es eher aus den umliegenden Krankenhäusern. Bist also hier sehr stark verwurzelt. Hast jetzt gesagt, die Ausbildung hast du in Solingen gemacht. Dein Betrieb oder ich sag mal so, ja, deine Werkstatt, ich weiß nicht, habt ihr eine Werkstatt? Ist die hier in Hahn oder ist die jetzt auch in Solingen oder irgendwo anders?
Nee, also die ist hier in Hahn auf der Nordstraße.
Ah ja.
Da haben wir das Büro und auch eine kleine Werkstatt, aber das geht halt alles Stück für Stück. Da muss man sich erstmal nach und nach die ganzen Maschinen besorgen. Das dauert eine Zeit. Aber wir haben noch die Möglichkeit, dass wir halt in mehreren Tischlereien hier in der Nähe uns einmieten können und auch da mal, wenn wir jetzt was Größeres haben oder größere Maschinen brauchen, auch dort vorbeischauen können dann und da arbeiten.
Okay, das machen die, weil die euch auch so cool finden oder weil die sagen, hey, ich bin froh, wenn sich meine Maschine bezahlt macht und entsprechend ausgelastet ist?
Ich denke beides. Also es gibt so oder so. Also es gibt welche da, mit denen hat man ein ganz gutes Verhältnis, da trinkt man noch abends mal ein Bier und dann gibt es halt welche, da ist das eigentlich mehr einfach was Geschäftliches.
Aber ihr seid doch eigentlich Konkurrenten, oder?
Ja, prinzipiell schon, ja.
Aber hier in Hahn ist das so cool, ja, komm, Jung, ich zeig dir noch einen Trick hier mit dem
Meißel. Also ich sag mal so, die Maschine, bei denen steht ja sowieso da und wenn die halt dafür von uns etwas Geld kriegen, dass wir die nutzen,
ja.
Ich glaube, da sagt keiner nein.
Das ist ja so eine Win-Win-Situation auch von Genossenschaften und sowas. Gibt es ja im landwirtschaftlichen Betrieb, dass die sagen so, hier diesen riesen Heuernter oder sowas, den wir alle gebrauchen können, den mieten wir dann oder den schaffen wir gemeinsam an. Dann gibt es einen rollierenden Plan, habe ich mal gehört, und dann fährt der sozusagen die Felder ab. Weil wenn sich jeder ein Bauer jetzt so ein Ding anschaffen würde, die kosten ja Schweinegeld, das würde sich gar nicht rentieren. So, das ist ja eigentlich total schlau, dass man solche Investitionen macht und dann mit mehreren teilt oder direkt gemeinsam macht, um diese Maschinen dann entsprechend zu nutzen. Ne?
Ja, es ist halt bei uns auch so, dass wir, ich sag mal, wenn wir jetzt eine richtig große Maschine brauchen, die kostet einige tausend Euro und da muss die dann schon auch, ich sag mal, den ganzen Tag laufen, damit sich die lohnt.
So, ich oute mich jetzt mal wieder als Honk. Ich habe mal wieder keine Ahnung, weil als wir ins Gespräch kamen, habe ich gedacht, naja, Tischler macht ja Möbel und der Schreiner macht so Böden und hast du gesagt, nee, Schreiner und Tischler ist wirklich eigentlich das Gleiche. Unterscheidet sich halt nur vom Begriff und der ist halt irgendwo regional geprägt. Da dachte ich so, okay, alles klar. Über welche Maschinen reden wir denn jetzt? Ist das ein Hobel, also ein großer Elektrohobel oder was muss man, also geht ja um Holzbearbeitung wahrscheinlich, ne?
Ja, also es geht eigentlich um viel mehr als Holzbearbeitung an sich.
Aha.
Also ich sag mal vom Hobel, klar, über einen Schraubenzieher, aber bis hin zu einer 5-Achs-CNC-Maschine braucht man theoretisch eigentlich alles, um halt vollwertig, ich sag jetzt mal, Möbel zu bauen oder Innenausbau in jeglicher Form.
Okay, das so eine halt CNC-Maschine, die kenne ich eigentlich so aus dem Metallhandwerk. Und wofür braucht ihr die? Macht die auch Holz oder braucht ihr das auch für Metalle dann?
Nee, die ist für Holz, also für Holzplatten, für den Möbelbau zum Beispiel. Weil da gibt es dann verschiedene Fräser, verschiedene Bohrer. Und ich sage jetzt mal als einfaches Beispiel die Lochreihe in einem Schrank, den eigentlich jeder zu Hause hat, wo man die Einlegeböden drin hat. Sowas macht eigentlich eine CNC.
Ach so, okay. Ja gut, ist ja auch eine komplett stumpfe Arbeit ansonsten.
Man kann das auch von Hand machen. Ist aber, also ich sage jetzt mal, diese Arbeit, die zahlt dann keiner. Das ist sehr ineffizient.
Was macht ihr denn anders als jetzt so die etablierten Tischler hier so in der Umgebung, die jetzt so seit dritte Generation unterwegs sind oder seit 40 Jahren selbstständig? Ich jetzt so als Kunde würde sagen, naja gut, da kommen jetzt so drei Jungs um die Ecke, haben jetzt eigentlich nicht so die berufliche Erfahrung, wo sollen sie die auch herkriegen? Was macht ihr anders? Also wie überzeugt ihr eure Kunden, dass sie sagen, hey, coole Idee. Du hast mir auch erzählt, ihr habt mittlerweile Kunden in Berlin, ja, auch nicht gerade um die Ecke. Was macht ihr denn anders, dass die sagen, cool, mit denen will ich das gerne machen?
Also was ich oft höre, ist, dass wir sehr sauber arbeiten, pünktlich sind. Also wenn um 9 ein Termin ist, dann ist man auch um 9 da. Natürlich, es kann jetzt sein, dass auf der Autobahn mal ein Unfall ist, dann kann man da nichts dran ändern. Aber prinzipiell Pünktlichkeit, Sauberkeit und kundenorientiert. Also es gibt halt, was wir mitgekriegt haben, viele Firmen, die, da ist irgendein Problem und dann sagen die, ja, wissen wir jetzt auch nicht. Und wir sind halt eigentlich schon immer daran interessiert, mit jedem Kunden halt die entsprechende Lösung zu finden, dass er am Ende auch zufrieden ist.
Also Kaspar, damit würdest du mich auch holen, weil ich habe auch öfter mal mit Handwerkern zu tun gehabt. Die haben dann so meine Vorstellung so als Problem geschildert und eigentlich mir immer lang und breit erklärt, warum das alles nicht geht, was ich mir so vorstelle. Ne? So, und da dachte ich so, ja irgendwie, und dann kamen wir auch manchmal nicht zusammen. Ne? So nach dem Motto, ja, dann bleibt es jetzt halt so. Ne? Oder wenn mir das dann so en Detail erklärt wird, ne? Und ich kenne mich dann wirklich gar nicht mit der Materie aus, puh, das ist dann auch immer schwierig, ne? Weil so auf der einen Seite denke ich dann so, jo, jetzt kriege ich hier so geballtes Fachwissen, aber ich kann ja gar nichts damit anfangen. Ne? Also ich brauche da einen, der es übersetzt, ne?
Ja, das ist eben der Punkt, dass man halt davon ausgehen muss, dass die meisten Kunden, klar, die sage ich jetzt mal, die haben eine Vorstellung, was macht ein Maler, was macht ein Schreiner, die haben eine Vorstellung, aber die können mit dem Wissen an sich halt selber nichts anfangen. Also wenn man denen irgendwelche Zahlen vor den Kopf wirft, sage ich jetzt einfach mal so, das bringt nichts. Also weil ich probiere das immer so, den Kunden schon relativ sachlich und vor allen Dingen verständlich zu erklären. Ich meine, dem Kunden ist es im Endeffekt wahrscheinlich auch egal, ob er jetzt weiß, wie dick als Beispiel jetzt eine Schrankseite genau ist. Weil er möchte nur den Schrank haben.
Ich will vor allem was reintun. Also deshalb habe ich ja den Schrank. Ne?
Genau. Genau so sieht's aus.
Okay. Okay, und das reicht schon heutzutage. Also wenn man sagt, ich bin sauber, ich arbeite pünktlich, das heißt, ist ja eigentlich dann schon Armutszeugnis dann für andere Betriebe, ne? Die heißt ja dann, die sind unpünktlich und arbeiten unsauber. Nicht alle, aber einige, ne?
Nicht unbedingt unsauber, aber es ist halt, ich sag mal, das fängt damit schon an, ob man jetzt nach seiner Arbeit am Ende des Tages auf der Baustelle nochmal eben durchsaugt. So dass es im Prinzip sauberer ist, als bevor man gekommen ist. Sowas ist eine Sache, die kommt immer gut an und finde ich, ist eigentlich auch selbstverständlich. Weil ich habe den Dreck vor Ort gemacht und dann muss ich den auch wegmachen.
Und ihr habt da gemeinsam einen Internetauftritt, also ihr drei, ihr arbeitet aber irgendwie selbstständig. So, jetzt kommt irgendeine Anfrage. Wird dann ausgelost oder habt ihr euch jeder ein bisschen spezialisiert? Der eine kann besser Böden, der andere kann besser Schränke und der andere kann besser Fenster oder sowas?
Genau, da sind wir, das ist gerade so eine spannende Phase, weil da sind wir gerade dabei. Wie wir das am besten machen, weil aktuell ist es halt so, wir haben diesen gemeinsamen Internetauftritt. Das ist halt, ich sage jetzt mal, wie eine Infoseite erstmal gedacht, um sich vorzustellen und das auch so ein bisschen, dass man sehen kann, was machen wir. Und im Prinzip arbeiten wir aber konstant zusammen. Also da werden die E-Mails von einer Person werden die beantwortet, einer führt die Telefonate und die anderen sind dann schon auf der Baustelle. Also es gibt schon eine relativ klare Aufgabenverteilung.
Okay.
Aber das ist auch alles ein Prozess, weil ich sag mal, man ist auch erst im ersten Jahr jetzt und dafür ist es schon sehr gut, finde ich.
Also das würde mich auch mal interessieren. Seit wann seid ihr denn jetzt sozusagen am Start mit der Firma?
August letzten Jahres.
August 23, okay.
Ja.
Ja, das ist ja echt, könnt ihr ja schon froh sein, dass es so gut angelaufen ist, ne?
Da gehe ich auch von aus.
Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag für dich aus?
Also der typische in der Woche ganz normal ist, wir treffen uns morgens alle zusammen im Büro und dann in der Regel trinken wir dann einen Kaffee und besprechen dann, okay, was machen wir heute? Das steht dann im Kalender, das ist dann alles schon vorbereitet. Und dann fahren wir entweder gemeinsam auf eine Baustelle, wenn es was Größeres ist, oder fahren auf verschiedene Baustellen. Und nachmittags treffen wir uns wieder im Büro. Oder halt dann zum Feierabend, manchmal auch abends, das ist immer unterschiedlich. Und quatschen einfach noch ein bisschen. Also es ist nicht so ein klassisches ich bin jetzt auf der Arbeit, sondern es ist mehr familiär und mehr freundschaftlich und dadurch kommt es einem auch nicht wirklich wie Arbeit vor, meistens.
Aber ihr seid fast täglich dann auf Baustellen oder seid ihr auch mal einfach nur in der Werkstatt und puzzelt da rum?
Ja, das ist eine Sache, die machen wir meistens dann nachmittags oder nach Feierabend, dass wir dann in der Werkstatt für uns irgendwas machen. In der Regel probieren wir gerade, dass wir schon jeden Tag auf der Baustelle sind.
Ist das richtig, dass man im Handwerk so ein Gesellenstück abliefern muss?
Ja,
ist richtig. Was war denn deins?
Ich habe einen großen Schreibtisch gebaut, aus Eiche massiv.
Oh, der ist aber dann wahrscheinlich richtig schwer, ne?
Ja, und unser Büro ist in der ersten Etage, deshalb war das ganz amüsant.
Okay, das glaube ich. Also den verwendest du jetzt im Prinzip, oder ihr verwendet den jetzt quasi dann?
Ne? Wir haben alle jeder unseren eigenen Schreibtisch, aber das ist meiner, ja.
Okay, ist das so ein Klassiker, dass man sagt, so ein Tisch oder weiß ich nicht, eine Kommode bauen, so als Gesellenstück? Ist das so ein Klassiker?
Sowas wird viel gebaut. Sideboards, Kommoden, Schreibtische, was es auch öfter gibt, sind Betten. Aber es geht eher darum, dass man halt die Anforderungen erfüllt. Also ich sage jetzt mal, was man baut, ist relativ egal.
Ja.
Es geht darum, dass man dann gewissen Anforderungen, die gestellt werden, von dem, jetzt müsst ihr überlegen, ich glaube von, bei mir war das die Innung, die Anforderungen stellen.
Ja.
Und die muss man erfüllen mit dem Gesellenstück.
Okay, und dann kriegt man, dann nimmt man sich das vor, dann gibt es wahrscheinlich eine Theorie, dass man sagt, ich baue es so und so und ich mache einen Plan. Und dann, wie lange hat man dann Zeit, das Gesellenstück dann sozusagen dann zusammenzustellen oder herzustellen?
Ich meine, es waren 100 Stunden.
100 Stunden, okay, ja, Wahnsinn. Ja, ja, ist halt Handwerk, ne? Das ist jetzt halt dann auch Handarbeit ganz viel, ne?
Ja, also im Prinzip, die Prüfung besteht aus einer. Also natürlich einmal ganz klar der Berufsschule. Das ist auch ein Teil halt der Ausbildung.
Ja.
Und dann hat man eine schriftliche Prüfung, die man bestehen muss. Dann gibt es eine praktische Prüfung, wo man wirklich nur mit Handwerkszeug, also ohne Maschinen, da kriegt man eine Zeichnung auf den Tisch gelegt und hat 8 Stunden Zeit, genau dieses Werkstück zu bauen mit Handwerkzeug.
Ah ja.
So, das ist einmal die praktische Prüfung. Und dazu kommt dann halt noch das Gesellenstück. Das läuft so ein bisschen parallel.
Was kann man denn da in 8 Stunden hinkriegen? Was sind das so für Sachen? Eine Schublade bauen oder sowas?
Ja, es sind relativ, ich sage jetzt mal, die von der Größe her sind die Dinger nicht groß, sondern es ist sehr komplex. Also es gibt zum Beispiel viele verschiedene Eckverbindungen. Also ich musste in meiner Prüfung einen Bilderrahmen bauen, der an jeder Ecke eine andere Verbindung hatte. Und dann mit Sprossen, die auch jeweils alle unterschiedlich verbunden wurden. Und das Ganze musste halt auch schön geschliffen und glatt und winklig und passend sein.
Okay, wahrscheinlich sagt der Prüfer morgens zu seiner Frau, hör mal, ich habe gleich Prüfung, dann sagt die, hör mal, Bilderrahmen, bring Bilderrahmen mit, ne?
Genau, und dann bringt er 20 abends mit.
Nee, cool. Also immer wieder bewundernswert, dass das alles möglich ist. Ne? Das sind ja auch Techniken. Ne? Wie hat sich denn so das Tischlerhandwerk so in den letzten Jahrzehnten verändert? Jetzt bist du ein junger Kerl, du kannst mir jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen. Nee. Aber ihr werdet ja in der Berufsschule und so auch gesagt haben, hier früher wird das so gemacht, heute macht man das so oder eben auch bei der praktischen Ausbildung. Kannst du da was zu sagen, wie sich das Handwerk geändert hat?
Ja, natürlich. Also ich sag mal, früher wurde natürlich erstmal viel mehr mit Handmaschinen gearbeitet und viel mehr Massivholz wurde verbaut. Heute geht der Trend halt eher zu Spanplatten, die beschichtet sind, wo man dann Möbel oder Wandverkleidungen oder sonst was draus baut. Und dafür brauchen wir dann auch wieder andere Maschinen. Und heute geht es natürlich auch viel um Optimierung. Deshalb halt sowas wie eine CNC, was halt einem sehr viel Arbeit abnimmt und halt man schneller arbeiten kann.
Genau. Die muss man natürlich programmieren können. Also das heißt, es ist halt auch, sagen wir mal, schon so, dass man auch ein bisschen am Computer auch arbeiten muss, ne?
Ziemlich viel, ja. Alleine, es fängt ja schon bei der Zeichnung an von einem, ich sage jetzt mal als Beispiel, Möbelstück. Das muss man ja erstmal am Computer, also so machen wir das, wir zeichnen das einmal komplett und dann kriegt der Kunde das vorgelegt und kann dann natürlich noch Änderungen und kann sich schon mal vorstellen, wie es aussieht. Und dann wird es erst gebaut.
Welche traditionellen Techniken verwendest du noch?
Traditionell, was wir machen, ist eine gute Frage. Also ganz alt, traditionell.
Nüchte.
Wahrscheinlich nichts, ne.
Also das heißt, ihr arbeitet auch mit den heutzutage gängigen und modernen Materialien und auch mit den entsprechenden Hilfsmitteln in der Werkstatt.
Ja, das ist, ich sag mal, was uns bleibt ja auch nichts anderes übrig, ne? Also man muss halt schon mit der Zeit gehen, was die Leute oder die Kunden wünschen und sich halt dementsprechend auch weiterentwickeln.
Hat das nur was mit dem Wunsch der Kunden zu tun oder ist das einfach auch eine Preisfrage? Ich meine, du kannst ja theoretisch auch einen Schrank aus Massivholz bauen, ist ja kein Thema. Kann nur keiner mehr wahrscheinlich bezahlen, ne?
Genau, das ist auch noch ein Punkt. Und dazu kommt, dass es halt auch Spanplatten gibt, die ja mit, ich sage jetzt mal, Echtholz-Eiche beschichtet sind. Das sieht dann hinterher aus, wie als wäre es aus Massivholz, ist aber halt kein Massivholz.
Aber diese Materialien müsst ihr auch einkaufen. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, so ich habe da einen Baumstamm, jetzt komme ich wieder, ne? Ihr habt da einen Baumstamm und wir bauen unsere Spanplatten selber. Geht gar nicht, ne?
Das gehen wird das bestimmt, aber das lohnt sich für uns überhaupt nicht, zumal wir auch gar nicht die, so ein Baum, der muss ja auch erstmal, nachdem er geschnitten ist, trocknen und das hat für uns.
Okay.
Also wir kaufen das alles zu.
Okay. Gibt es da einen Großhandel hier in der Nähe, wo man das kaufen kann?
Wir bestellen immer in Wuppertal, aber das ist eine Niederlassung. Also die haben Niederlassung in, ich glaube, ganz Deutschland.
Okay, das ist ein großer, also richtig Großhändler für Holz und holzähnliche Produkte, ja?
Genau, also ich sage jetzt mal von Terrassenbelegen bis über Türen, Haustüren, im Prinzip alles.
Was wollen denn eure Kunden jetzt aktuell so von euch? Was geht denn besonders gut?
Aktuell gehen gut halt Terrassen.
Ja.
Dann Fußböden ist eigentlich immer etwas. Möbel ist bei uns noch relativ wenig. Aber ich denke mal, das hat damit halt auch zu tun. Wir sind halt auch erst ein Jahr dabei. Dann muss man erstmal ein bisschen bekannter werden. Aber so, ich sag mal, Fußbodentüren, das ist so das Hauptgeschäft.
Und das, was wollen die Kunden dann für Fußböden haben? So, hier sehe ich hier so Laminat, ist das ein Parkett, ne, ist das dann, ne?
Genau, also massiv, also genau, Dreischicht-Parkett heißt das. Das hat dann eine Deckschicht als Beispiel jetzt aus Eiche.
Ja.
Also das, was man sieht, das ist so eigentlich das Gängigste.
Das ist so der Klassiker, was auch abschleifen kannst, ne? Mehrmals im Leben dann, ne? Neu abschleifen und versiegeln, ne? Das hält richtig lange, ne?
Genau, aber dabei ist es auch eine Preisfrage, weil da gibt es auch Unterschiede. Also ich sag mal, es gibt Böden, die kann man dreimal abschleifen, es gibt aber auch welche, die kann man achtmal abschleifen.
Ah, okay.
Also das hängt dann davon ab, wie dick ist die jeweilige Schicht, die oben drauf liegt.
Cool. Und je dicker, desto teurer, ne? Ist auch klar.
Genau.
Okay. Aber das wird tatsächlich aktuell nachgefragt, ja, dass die Leute lieber so Holz als Fußboden haben wieder.
Ja. Also zumindest bei uns. Ich weiß jetzt nicht, wie es allgemein ist, aber bei uns schon.
Was macht dir gerade am meisten Spaß? So in der eigenen Arbeit?
Alles. Mir macht eigentlich alles am meisten Spaß.
Okay. Ja, hast ja den richtigen Beruf ergriffen.
Von der Büroarbeit bis hin auf die Baustelle, das ist eigentlich alles gut.
Wie wichtig ist denn das Handwerk so für Hahn, so aus deiner Sicht?
Ich denke, ziemlich wichtig. Es gibt viele Leute hier, nicht nur mit Eigenheimen, aber auch generell viele Leute hier in Hahn, was ich so mitkriege, die bauen, die renovieren. Und ich persönlich fände es schon schöner, wenn ich einen Handwerker hätte, der aus Hahn kommt oder hier aus der Nähe kommt und nicht erst aus Düsseldorf. Von daher denke ich, dass das hier schon wichtig ist für die Stadt.
Wie kommt ihr denn jetzt an eure Aufträge? Ist das jetzt schon Weiterempfehlung oder kommen die wirklich über die Homepage?
Also über die Internetseite kam bisher nicht so viel. Das ist mehr, das ist mehr Werbung in dem Sinne. Nicht, dass uns darüber einer anruft, sondern dass man bekannter wird.
Ja.
Das kriege ich mit, dass wir schon öfter gehört haben, ja, wir haben schon mal die Internetseite gesehen. Aber die Aufträge aktuell kriegen wir eigentlich schon über Empfehlungen. Und ja, also diese klassischen Sachen, also wenn wir irgendwo sind, dann lässt man mal eine Karte da und wenn die Leute zufrieden waren, dann geben die weiter.
Na klar. Jetzt hört man immer, dass die Handwerker massive Nachwuchsprobleme haben, ne? Also das liest man jetzt überall. Die Leute machen irgendwie nur noch Abitur und wollen studieren. Kaum einer möchte ins Handwerk gehen. So jetzt mal in ganz Deutschland. Wenn du jetzt einen jungen Mann oder eine junge Frau hast, ne, so die jetzt nicht auf der Waldorfschule ist und vielleicht noch keine Berührungspunkte hat, aber du triffst sie irgendwie so auf irgendeiner Veranstaltung und sagst, Mensch, hier, Tischler ist echt ein super Beruf oder sowas. Was wären für dich so überzeugende Argumente, jetzt mal auch über den Tischlerberuf hinaus, für das Handwerk?
Einmal, dass es sehr kreativ ist. Also man macht sehr kreative Arbeit. Man steckt sehr viel eigene Energie da rein. Ich sag mal in Form von, man fängt morgens was an und am Ende des Tages hat man da etwas stehen und kann etwas anfassen und sieht, sage ich mal, ein physisches Produkt als Beispiel. Mhm. Das hat man halt in einem Bürojob. Natürlich hat man auch was gemacht, aber man hat es nicht in dem Sinne, dass man jetzt irgendwas anfassen kann und jetzt sieht, okay, ich habe jetzt hier einen Schrank gebaut. Das ist so, glaube ich, das, was am meisten dafür spricht. Und dann natürlich noch, dass man viel unter Leute ist. Also so ist es bei mir. Man lernt fast jeden Tag neue Leute kennen, trifft neue Leute.
So die Kundenseite würde mich nochmal interessieren. Also du hast gesagt, Mensch, hier gibt es viele Eigenheimbesitzer und hier ist auch, sagen wir mal, eigentlich ein ganz guter Boden fürs Handwerk, weil die Leute auch noch investieren und nochmal was schön machen wollen und sowas. Ne? Sehe ich auch so. Wir haben eigentlich hier einen guten Mix an Handwerkern auch vor Ort hier in der Stadt. Was mich aber mal interessieren würde, wie ist denn so die Wertschätzung gegenüber dann der Arbeit, die man da abliefert? Also fangen die Kunden dann doch hinterher nochmal an zu feilschen oder sagen die, Mensch, gute Arbeit, guter Lohn? Oder sagen die überhaupt was dazu oder ist das alles heutzutage selbstverständlich? Wie ist da so deine Sicht auf die Kundschaft?
Ja, das ist eine große Spanne. Sag mal, das geht auch von bis. Es gibt Leute, wo man wirklich, ich sage jetzt mal, wenn man ankommt, die freuen sich, weil die wahrscheinlich vorher schon auf zig andere Handwerker ewig gewartet haben. Da gibt es Leute, die freuen sich und da kriegt man auch einen Kaffee und ein Wasser angeboten. Und die zahlen dann auch nach der Arbeit relativ schnell, also innerhalb von ein paar Tagen. Und dann gibt es natürlich auch das andere Extrem, wo man Hallo sagt, dann wird gezeigt, was zu tun ist. Und da gibt es dann jetzt, sage ich jetzt mal als Beispiel, kein Kaffee und kein Wasser. Und da schickt man dann die Rechnung und wartet dann und rennt hinterher den Leuten. Und das Geld kommt dann nicht. Das ist wirklich, also es geht schon von bis.
Aber du hast gesagt, du siehst einen Umschwung im Handwerk, ne? Das hast du ja auch gesagt. Das ist irgendwie so ein Umschwung schon, dass die Leute auch bereit sind, einen qualifizierten Handwerker zu beauftragen, als jetzt irgendeinen nicht qualifizierten, der es halt einfach für die Hälfte macht.
Das stimmt. Das hatten wir auch dazu auch, hatten wir auch öfter, dass Leute, da haben wir ein Angebot abgegeben und das war zu teuer. Dann haben die sich jemanden gesucht, der es günstiger gemacht hat. Mhm. Und danach wurden wir dann wieder angerufen, um sämtliche Fehler zu beheben. Weil als Beispiel die Küche nicht so funktioniert hat, wie sie sollte. Und im Endeffekt war es dann für den Kunden insgesamt wahrscheinlich deutlich teurer. Aber so ist das. Ja, aber mit dem Umschwung, ich bin mir nur selber nicht genau sicher, wie man das formulieren soll. Weil ich habe das Gefühl, in der Generation vor mir, da ist die Wertschätzung relativ groß. Mhm. Und ich sage jetzt auch mal in der Generation von meinen Großeltern, da ist die Wertschätzung zum Handwerk auch sehr groß. Mhm. Da ist das alles relativ locker und die haben Verständnis und die wissen, was das für eine Arbeit ist. So, und dann gibt es jetzt die andere Generation, ich sage jetzt mal die dazwischen, für die ist das halt alles normal. Mhm. Also die sehen das halt, die sehen halt den Handwerker als Handwerker und das war's. So. Wenn man das so sagen kann.
Ja, klar. Es geht ja um die persönlichen Erfahrungen. Ne? Und natürlich ist das schöner, wenn man irgendwo hinkommt und, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen Kaffee und ein Wasser bekommt. Ne? Also das finde ich auch irgendwie, wenn ich weiß, der Handwerker arbeitet jetzt ein paar Stunden bei mir im Haus oder im Garten, da halte ich das vollkommen normal. Dann kann man auch ein paar Kekse da hinstellen, weil man will ja auch sozusagen ein bisschen sicher auch mal unterhalten und vielleicht auch mal wissen, was machst du denn da gerade oder läuft alles so, wie wir es besprochen haben. Ne? Und dann kann man ja nicht einfach nur sagen, ja hier, da ist der Boden, auf geht's. Ne? Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ne? Also das finde ich eigentlich, ist eigentlich so, sollte eigentlich normal sein. Aber es ist schön, dass du das auch mal so sagst, dass es halt noch nicht so überall normal ist. Und aber das Gros habe ich jetzt schon rausgehört, ist schon dabei, die auch, sagen wir mal, zahlen pünktlich und wir haben auch schon eine gewisse Wertschätzung. Ne?
Ja. Ja. Also ich sag mal, wenn die Leute die Arbeit sehen und sie sind fertig und die sind zufrieden, dann erlebt man auch bei ein paar Leuten, dann sind die auf einmal ein ganz anderer Mensch. Also vorher immer ein bisschen skeptisch. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir noch sehr jung sind. Dass die Leute denken, ja, wir können ja noch nicht viel Erfahrung haben und was auch immer. Aber wenn die Arbeit dann fertig ist und sie ist so, wie sie sich das vorgestellt haben, dann ist alles gut.
Ja, das kann durchaus sein, ne? Weil wir sind ja auch alle gewohnt, wenn wir heute einen Handwerker anrufen, dass der sagt, ja, du, so in 7 Monaten habe ich mal wieder ein freies Zeitfenster. Also das sieht jetzt bei euch, ihr seid jetzt auch noch am Anfang eurer Tätigkeit und ihr habt euch ein bisschen die Arbeit auch aufgeteilt, sieht das ein bisschen anders aus, da kriege ich sehr viel schneller einen Termin. Dann hast du nur gesagt, dann saugt ihr mir eben noch die Wohnung kurz vorher und dann seid ihr auch noch pünktlich. Das kennt man ja dann nicht unbedingt. Ne? Dann denkt man so, komisch, haben die nichts zu tun. Sind das überhaupt Handwerker? Ne? Das sind ja auch so Sachen. Nee, falsche Handwerker gibt es ja auch, ne? Die irgendwie versuchen, in die Wohnung reinzukommen und die Schatulle zu öffnen. Also ich glaube, das könnte auch ein Thema sein. Deshalb also möchte ich auch heute mal hier die Lanze brechen, jungen Leuten da die Chance zu geben und auch mal den sozusagen das, was sie gelernt haben, auch anwenden zu lassen. Ne? Weil ihr könnt das 1000-mal besser als ich. Ich habe auch schon mal ein Klickpaket verlegt, ja. Wenn ich es mir angucke, denke ich auch, oh, war eigentlich ganz schön geworden. Ne? Wenn du dir das anguckst, sagst du, raus damit, ja. Nochmal, ja. Das ist halt so. Ne? Ich glaube, deshalb kann ich das nachvollziehen, wenn man was geschaffen hat, dass man auch selber so ein bisschen stolz darauf ist. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht höchsten Ansprüchen bei mir, wenn ich das jetzt mache, genügt. Aber ich selber war dann halt stolz darauf, dass ich mich überhaupt dran gemacht hatte und es auch durchgezogen habe. Ne?
Ja.
Ja, was soll man jetzt darauf antworten?
Ja, nee.
Ja. Ja, der war gut, ey. Pass auf, ich habe aber noch eine schöne andere Frage. Was hast du denn für ein Lieblingswerkzeug?
Boah, mein Lieblingswerkzeug?
Komm, sag doch jetzt einmal Hobel. Mensch, irgendwie der Hobel, der gehört doch zum Tischler dazu, den hat, also oder meine ich das nur, hat man überhaupt noch einen Hobel heutzutage? Ich kenne den noch, nie. Da konntest du dieses Messer so verschieben in der Höhe und also ich konnte nie hobeln. Ne? Immer wenn ich versucht habe zu hobeln, dann hüpfte der so über das Brett und dann hatte ich nur so Kerben reingehauen. Ne?
Ja, dann ist das Messer zu tief.
Ja, formulier's doch bitte nett. Da stimmt dir der Winkel nicht ganz. Ne? So.
Genau, genau.
Also, aber arbeitet ihr überhaupt noch mit dem Hobel? Oder wahrscheinlich?
Selten. Sehr selten. Also wir haben einen, aber das benutzt man selten.
Okay, also nochmal, was ist dein Lieblingswerkzeug? Ich will das mal wissen.
Also ich glaube, mein Lieblingswerkzeug ist schwer zu definieren. Also ich glaube, das, was ich am meisten benutze,
ja,
ist halt der Akkuschrauber. So, das ist das.
Das klingt überhaupt nicht romantisch.
Nee, überhaupt nicht. Aber das ist das, was ich am meisten benutze. Und der macht viel aus. Wenn das ein ordentliches Gerät ist, was vernünftig funktioniert, dann klappt die Arbeit auch deutlich besser.
Welches Holz bearbeitest du denn persönlich am liebsten?
Eiche. Eiche ist das, was finde ich, ist mit am besten.
Warum? Weshalb? Woran liegt das?
Einmal finde ich, es sieht optisch gut aus, sehr vielseitig.
Ja.
Also es gibt viele verschiedene Sorten von Eiche. Und ich finde, es passt eigentlich überall hin. Also wenn man jetzt eine Wohnung hat mit vielen weißen Wänden, dann macht man ein Regal aus Eiche und es sieht alles direkt ganz anders aus. Also sehr wohnlich von der Farbe auch.
Also die Generation meiner Eltern, die hatte so Eiche-Rustikal-Möbel. Also da denke ich so, oh Gott, Eiche. So, und jetzt sagst du aber noch, es gibt verschiedene Eichenhölzer. Wusste ich jetzt auch nicht. Was gibt es denn noch für verschiedene Eichenhölzer?
Es gibt einmal verschiedene Qualitätsstufen.
Ach so,
davon. Also zum Beispiel mit Ästen oder ohne Äste. Und dann gibt es natürlich auch, ich sage jetzt mal, die normale Eiche, die wir jetzt kaufen können, mit ein paar Ästen drin. Oder es gibt zum Beispiel auch Eiche, die hat jetzt jahrelang in einem Moor gelegen. Die sieht ganz anders aus. Also die hat von der Farbe und von der Maserung hat die nicht mehr viel mit normaler Eiche zu tun. Die ist sehr dunkel, aber die kostet halt auch dementsprechend viel mehr.
Hilf mir mal, ist das dann so ein Zufallsfund im Moor oder nutzt man Moore, um diese speziellen Bretter oder Hölzer herzustellen?
Beides. Also es gibt natürlich diese Zufallsfunde, aber es gibt dafür auch mittlerweile richtige, ich sage jetzt mal, wie so Anlagen, wo das halt gemacht wird.
Das ist ja spannend. Eine Eiche wächst, glaube ich, sehr langsam, ne? Und insofern ist das wahrscheinlich auch mit so das teuerste Holz, was man sich jetzt wieder vorstellen kann. Ne?
Ja, was man, also so was jetzt, sage ich mal, hier in der Region und was aktuell sehr gefragt ist, ist halt Eiche. Auch vom Preis her.
Ah ja. Und lässt sich das gut verarbeiten? Scheint ja, ist ja auch ein sehr hartes Holz, ne?
Ja. Das lässt sich aber gut verarbeiten. Natürlich mit dem richtigen Werkzeug. Mhm. Aber an sich lässt sich das gut verarbeiten.
Okay. Ich glaube, du bist der erste junge Mensch, der mir von Eichenholz vorschwärmt. Finde ich cool. Das hätte ich jetzt auch gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ein Nussbaum oder Mahagoni. Gibt es das auch noch? Wird das auch noch verwendet?
Wir haben es noch nicht verwendet. Nee. Das gibt es natürlich noch, aber wir haben es noch nicht.
Es gab mal eine Zeit lang, da waren Mahagoni-Hölzer so in Möbeln, ja sowas von innen. Ist auch schon Jahrzehnte her. Ich glaube, das ist auch, unterliegt natürlich auch Modetrends, ne? Mal so und mal so, ne?
Ja, Es ist halt, heute wird halt viel auch, sag mal, heute wird Holz auch viel ergänzend genommen. Also wenn man jetzt einen weißen Schrank hat, dann macht man jetzt, sag ich mal, die Türen aus Eiche. Mhm. Das ist halt mehr so ein Akzent dann. Also da gibt's viele Optionen.
Okay. Baust du dir deine Möbel auch selber? Also wenn du jetzt Bock hast, so nach dem Motto, ey, irgendwie hätte ich Bock auf ein neues Bett, neuen Schrank oder sowas. Oder ganz ehrlich, fährst du auch nach Ikea?
Nee, also nicht für Möbel kaufen. Also ich habe natürlich zu Hause, ich glaube, das hat jeder.
Nur für die Hot Dogs.
Nee, hat Möbel von Ikea. Aber ich bin dabei, das nach und nach alles zu ersetzen. Mhm. Durch selbstgebaute Möbel. Aber einfach, weil ich mir die so individuell gestalten kann, wie ich das möchte. Mhm. Und man muss natürlich sagen, die Sachen von Ikea, die sind gut. Also die, da gibt es nichts gegen zu sagen. Nur ich finde halt, ich möchte das individuell haben. Mhm. Und genau nach meinen Vorstellungen auf dem richtigen Maß.
Ja. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Also wenn du sagst, nee, komm, mir reicht so ein Ikea-Billy-Regal oder sowas. Also nochmal, kein Ikea-Schimpfe hier. Es gibt ja auch Ostermann hier in Hahn. Die haben auch Trends, die haben auch schöne Sachen. Oder keine Ahnung, in Hilden gibt es auch noch ein paar Möbelhäuser. Da wollen wir jetzt auch gar keine Werbung machen oder Anti-Werbung. Da muss ja jeder selber wissen, was er da machen möchte. Aber ich glaube, so dieses Thema Kreativität, Individualität und du hast das handwerkliche Geschick dafür, hättest mich jetzt auch gewundert, wenn du sagst, nee, ich kaufe das alles nur, ne? Froh, weil ich meine Ruhe habe, weil ich merke da schon eine gewisse Leidenschaft so bei dir zu dem Thema.
Ja, schon. Also es macht mir halt auch selber Spaß, wenn man jetzt, sage ich mal, vom Computer angefangen, von der Zeichnung, von der Ideenfindung, bis dann am Ende, was da steht, das ist schon, macht Spaß.
Wenn du jetzt nicht Tischler geworden wärst, welchen Beruf hättest du denn dann ergriffen?
Boah, das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht.
Okay, also Tischler war es einfach.
Es war halt wirklich ein Zufall und dann gab es eigentlich keine andere Option mehr.
Kaspar, wenn du mal so 5 Jahre in die Zukunft schaust, wo siehst du dich dann da?
Also auf jeden Fall mit einer größeren Werkstatt. Mhm. Ich hoffe, in einem guten Kundenstamm und vielleicht sogar den ersten Mitarbeitern dann.
Cool. Ja, dann... Ich wünsche euch da viel Erfolg, dir vor allem natürlich,
Dankeschön.
Weil du heute hier Gast im Podcast bist. Ich glaube, nochmal außergewöhnlich, dass so junge Leute wie ihr sagen, wir ziehen da ein Business auf in einem klassischen Handwerksberuf. Finde ich ganz toll. Ja. Und ich würde euch da auch gerne weiter bei Instagram folgen. Also postet da ruhig mal weiter so den Prozess, an dem ihr da seid und was ihr gerade so macht. Weil das finde ich halt auch total spannend. Es gibt auch Dachdeckerinnen, die haben auch Social Media, die sind da mittlerweile schon halb Influencerin geworden mit mehreren 100.000 Followern. Könnte ja auch nochmal ein Standbein sein. Ja. Insofern, ich weiß, was ihr zu tun habt und wie knapp eure Zeit ist. Insofern möchte ich mich heute ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die knappe Stunde genommen hast, um mal den Beruf des Tischlers hier in Hahn vorzustellen und deine Motivation und Inspiration, warum du dahinter stehst. Vielen lieben Dank.
Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte und hat sehr viel Spaß gemacht.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.